In der Falle. Als BP am 14. Juli 1899 in Südafrika eintraf, war bereits kriegsähnlicher Zustand. An allen Ecken und Enden kam es zu Auseinandersetzungen, zu blutigen Scharmützeln zwischen Briten und Buren. Der Krieg lag in der Luft, der Geruch von Gräuel und Verwesung war gleichsam schon zu wittern. BP konnte im Schnellverfahren zwei Regimenter berittener Infanterie in den Städten Bulawayo und Mafeking nach den Pfadfindermethode ausbilden. Sein Hauptquartier war Mafeking, eine wichtige Schlüsselposition der Briten, Munitionsdepot, Zentrum der Lebensmittelversorgung, Endstation und Materiallager der eben erst gebauten Eisenbahn. Auf halber Strecke zwischen Kapkolonie und Matalebeland, knapp an der Grenze von Transvaal. Die Buren hatten vor seinem Eintreffen in Südafrika erfahren und setzten alles daran, den als gefährlich eingeschätzten Wolf, der nie schläft, noch vor Kriegsausbruch gefangen zu nehmen. BP merkte bei seinen Ritten zwischen Bulawayo und Mafeking, dass ihnen fortwährend fremde Reiter folgten und ihn aus dem Hinterhalt zu umzingeln versuchten. Einmal verbarg er sich, um die Verfolger näher herankommen zu lassen und herauszufinden, wer ihm da auf den Fersen war. Aus nächster Nähe konnte er sehen und hören, dass ihn ein Spezialkommando von Buren verfolgte, das, welche Ehre, von einem Mann in Generalsuniform angeführt wurde, von General Botha, wie ihn die Soldaten nannten. Dieser General Botha ging mit Methoden vor, die BP wohl vertraut vorkamen und die er selbst bei einer Verfolgung angewandt hätte. BP wurde den Verdacht nicht los, dass General Botha sein für die Pfadfinderausbildung der britischen Armee geschriebenes Buch Nachrichtendienst und Kundschafterwesen gelesen habe. Ein Verdacht, der sich übrigens viele Jahre später als richtig erweisen wird. Ohne die inzwischen im Umgang mit dem Krobos und der amerikanischen Pfadfinder Burham gewonnenen Erfahrungen wäre BP mehrmals erheblich in Bedrängnis geraten. So aber gelang es ihm, immer wieder General Botha ein Schnippchen zu schlagen. Er empfand die Verfolgungsjagd eher wie eine Art sportlichen Wettkampf. BP befand sich gerade in Mafeking, als am 11. Oktober 1899 telegrafisch die Nachricht vom offiziellen Kriegsausbruch eintraf und nahezu gleichzeitig 9000 schwer bewaffnete Buren unter Führung des weiterhin berühmten und von den Briten gefürchteten General Cronyell die Stadt umzingelten. Der Wolf, der nie schläft, saß in der Falle. In der Falle saßen auch britische Truppen, die in den Städten Ladysmith und Kimberley, wo ebenfalls unmittelbar nach der Kriegserklärung starke Einheiten der Buren aufmarschiert waren. Alle drei Kommandanten der belagerten Städte ergingen telegrafische Befehle vom britischen Hauptquartier, jeden nur erdenklichen Widerstand zu leisten und nicht zu kapitulieren. Denn solange die Buren ihre Truppen bei der Belagerung der Städte binden mussten, konnten sie nicht nach Natal und in die Kapkolonie vorstoßen. In Ladysmith und Kimberley hatten es die Stadtkommandanten vergleichsweise einfach, denn dort waren fast gleich viel Verteidiger wie Belagerer stationiert. Als schier hoffnungslos erwies sich die Verteidigung von Mafeking. Unter der Stadtkommandantur von BP standen den 9000 Angreifern nur 700 britische Soldaten gegenüber, geringfügig verstärkt von etwa 300 Zivilisten, meist ältere Männern und Eisenbahnern, die einigermaßen mit Gewehren umgehen konnten. Zudem weilten in Mafeking viele Frauen, Jugendliche, Kinder und einige Eingeborene. Der Belagerer General Cronje, den die Eingeborenen als Löwe von Transvaal bezeichneten, wurden von seiner beträchtlichen Übermacht und glaubten, wusste, er wusste von seiner beträchtlichen Übermacht und glaubte, leichtes Spiel zu haben. Bipi sah seine einzige Chance zur Verteidigung darin, den gegnerischen General zu bluffen und eine weitaus größere Zahl von Verteidigern vorzutäuschen. Deshalb ließ er in höchster Eile hunderte von Strohpuppen basteln, die mit holzgeschnitzten Gewehrattrappen in Schützengräbern gelegt wurden und so von Soldaten gelegentlich bewegt werden mussten, sodass sie so wirkten, als seien sie aus Fleisch und Blut. Aus Dreschermaschinen, Konservendosen und dem Blech von Eisenbahnwaggons ließ er kanonenähnliche Monstren bauen, die allerdings den Nachteil besaßen, dass man aus ihnen nicht schießen konnte. Eine Menge von Feuerwerkskörpern, Knallfröschen, Knallerbosen, Schwärmern, Leuchtkugeln und Spielzeugraketen, die fürs bengalische Feuer der Neujahrsnacht gelagert wurden, ließ er in Sandkisten vergraben und nachts vor den Stadtmauern zünden, sodass die Buren einen Minengürtel wähnten und bei einem Angriff schwere Verluste befürchten mussten. Der bei den Belagerern übliche Verhau von Stolperdrähten ließ sich vor der Stadt nicht herstellen, denn es mangelte an Draht. Doch Bipi täuschte den Buren ein System von Stolperdrähten vor, indem er seine Soldaten beauftragte, sich an Sonntagen, die damaliger Tradition entsprechend kampffrei waren, gelegentlich vor der Stadtmauer zu zeigen und so zu tun, als würden sie Drähte vorsichtig übersteigen oder sogar darüber stolpern. Zudem ließ Bipi seine Soldaten heimlich ihre Stellungen wechseln, mal hier und mal dort auftauchen, tags und nachts, sodass General Cronje allmählich den Eindruck gewinnen musste, die ihm bekannte Information von nur 700 Verteidigern sei falsch und Bipi verfügte über ein weitaus größeres Potenzial militärischer Verteidigungsbereitschaft. Auch musste er damit rechnen, dass die Briten bei ihrer Personalstärke einen Befreiungsversuch unternehmen würden. Er verteilte deshalb seine 9000 Soldaten um die Stadt herum und riskierte nicht, sie für einen Angriff zusammenzuziehen. Dafür war Bipi zu Risiken bereit, wenn es galt, General Cronje zu bluffen. Am 16. Oktober ein Burenoffizier mit der weißen Fahne eines Parlamentärs sich der Stadt näherte, ließ Bipi sogleich alle 700 Soldaten von den Stadtmauern abziehen und in seiner nächsten Umgebung aufmarschieren. An der Stadtgrenze lagen nur noch Strohpuppen. Der Parlamentär aus dem Burenlager freilich wähnte die Stadtmauern selbstverständlich bewacht und war deshalb verblüfft, dass 700 Soldaten in der Nähe des Stadtkommandanten neugierig herumstatten, als hätten sie nichts zu tun, als würden sie zur Verteidigung gar nicht gebraucht. »Sir«, sagte der Parlamentär zu Bipi, »ich komme im Auftrag von General Cronje. Er lässt ihn ausrichten. Kapitulieren Sie. Übergeben Sie die Stadt.« Bipi zog gelangweilt die Augenbrauen hoch und fragte, »Warum?« Der Parlamentär wartete noch einige Augenblicke, zuckte die Achseln, salutierte und begab sich zu den Buren zurück, wo er Meldung erstattete, dass Maeve King vor Verteidigern nur strotzte. »Stellen Sie sich vor, General, um den Bungalow des Stadtkommandanten Baden-Powell stehen 700 Soldaten rum und wissen nicht, was sie tun sollen.« Am selben Tag noch begannen die Buren, Maeve King mit Kanonen zu beschießen. Die Jungen von Maeve King. Inzwischen hatten die Buren die Telegrafenleitungen gesprengt und damit die Nachrichtenversorgung unterbrochen. Allerdings nur für einige Zeit. Bipi nämlich bildete Eingeborene aus Maeve King zu Pfadfindern aus und schickte sie mit Botschaften nachts durch die feindlichen Linien zu den nächsten britischen Truppenverbänden, die mit dem Hauptquartier in telegrafischer Verbindung standen. Von dort schlichen mit Nachrichten wieder zurück. Die Botschaften, auf winzige Papiere geschrieben, wurden in Kügelchen aus Brotteig eingeknetet und konnten im Fall einer Gefangennahme verschluckt werden. Einer der Boten brachte die Nachricht aus Kapstadt, dass ein Expeditionsheer aus England unter Leitung von Lord Roberts und General Michener auf dem Weg nach Südafrika unterwegs sei und dort von Lord Wolseley den Auftrag habe, zuerst Kimberley, dann Ladysmith und zuletzt Mafeking zu befreien. Wolseley traute nämlich dem von ihm hochgeschätzten und inzwischen als sein Protektionskind bezeichneten Oberst Baden Powell das hartnäckigste Durchhaltevermögen zu. Nach diesem Plan war mit einer Befreiung Mafekings vor Mai 1900 nicht zu rechnen. BP musste sich auf eine längere Belagerung einrichten und kam auf den Gedanken, alle Jungen ab dem 10. Lebensjahr für leichtere Aufgaben einzusetzen. Insgesamt 18 Kinder waren es, die er nach seinem bewährten System in kleinen Gruppen in Patrouillen zu 5 Kindern aufteile und sie selbst gewählten Leitern anführen ließ. Der Kommandeur des Trupps war ebenfalls ein Junge. Er hieß Goodyear. Zunächst beauftragte BP die Buben, innerhalb der Stadt dienstliche oder private Briefe zu Fuß oder per Fahrrad zu transportieren. Für diese Briefe hatte der Postsekretär Mafekings in der örtlichen Druckerei spaßeshalber Briefmarken mit dem Porträt des Stadtkommandanten Baden Powell drucken lassen und damit gegen ein Gesetz der damaligen Zeit verstoßen, wonach nur Köpfe der jeweiligen Regenten als Vorlage für Briefmarken benutzt werden durften. BP schaffte es jedoch, diese Briefmarken mit seinem Porträt wieder ab und ließ nun neue drucken, die einen Radfahrer aus der Jugendgruppe von Mafekings zeigten. Die Buren beschossen die Stadt monatelang, ohne anzugreifen. Ende Februar allerdings musste BP mit einer neuen Strategie der Gegner rechnen. Ein Eingeborener aus Mafeking, der schon wiederholt nachts zu den Buren hinausgeschlichen war und sie belauscht hatte, kam mit der Nachricht zurück, General Cronje sei wegen Erfolglosigkeit abgelöst worden. Und zwar von General Potthar. Mafeking witzelten daraufhin einige Spaßvögel. Der Löwe von Transvaal hat sich am Wolf, der nie schläft, die Zähne ausgebissen. BP war aber besorgt. General Potthar, das war der Mann, der ihn vor Kriegsbeginn hatte gefangen nehmen sollen. Ein Mann weitaus gefährlicher einzuschätzen als der General Cronje. Ein Stratege, der mit der Pfadfindermethode wohl vertraut zu sein schien. Wieder kam BP in den Sinn, dass General Potthar sein Pfadfinderbuch, Nachrichtendienst und Kundschafterwesen gelesen haben könnte. Was wohl aus dem neuen Manuskript Hilfen zum Pfadfinden geworden war, das zunächst die Erfahrungen der Corbos und des amerikanischen Pfadfinders Burnham enthält. Ob es Lord Wolseley als Lehrbuch empfohlen hat? BP konnte sich darüber keine Gedanken machen. Seine ganze Aufmerksamkeit galt der neuen Bedrohung durch General Potthar. Er setzte die Soldaten nur noch zur Verteidigung ein und übertrug alle anderen bisher von Militärs bewältigten Aufgaben den Jungen von Mafeking. Sie mussten schriftliche Befehle, Proviant, Waffen und Munition bis zu der vordersten Verteidigungsposten vor der Stadtmauer bringen, Verletzte bergen und Sanitäter unterstützen. »Ihr handelt in eigener Verantwortung«, sagte er den Jungen. »Ihr könnt auch Fehler machen, denn ein Mensch, der noch nie einen Fehler begangen hat, hat noch nie etwas getan.« Ganz wohl war es ihm vorerst nicht, dass die jungen wie erwachsene Menschen einsetzte. Aber er stellte zu seiner Verblüffung fest, dass sie, völlig auf sich selbst angewiesen, genauso tüchtig, geschickt und verantwortungsbewusst wie Erwachsene waren. Kein einziger von ihnen machte einen schweren Fehler. Kein einziger geriet in ernstliche Gefahr. Keiner wurde verletzt oder gar getötet. Die Bewährung der Jungen von Mafeking gehört zu den eindrucksvollsten Erlebnissen dieser schweren Zeit, wird BP später schreiben. Angriff und Befreiung. Anfang März erhielt BP per Boten die Nachrichten, dass Lord Roberts und General Michener mit der Expeditionsheer am 15. Februar die belagerten britischen Truppen in Kimberley und am 1. März die in Ladysmith befreit hatten. Nun marschierten Roberts und Michener in Richtung Mafeking. Die Befreiung schien knapp bevorzustehen, doch sie verzögerte sich, denn die Buren erklärten Mafeking zur Prestigeangelegenheit. Das Expeditionsheer durfte erst gar nicht nach Mafeking gelangen, und Mafeking musste fallen, ohne Rücksicht auf Verluste. General Botha wurde von Mafeking abgezogen und zum Oberkommandierenden eines starken Burenheers ernannt, das sich Lord Roberts und General Michener entgegenzuwerfen hatte. Das Kommando über die Belagerer von Mafeking ging an General Sindman über, einen forschen Draufgänger, der ohne zu zögern den Angriff befahl. BP saß gerade auf der Veranda seines Bungalows, als Fahrradklingel ertönte und darauf ein Junge um die Ecke flitzte, vom Fahrrad sprang und, während das Rad zu Boden schepperte, eine Nachricht hervorkeuchte. Meldung von Verteidigungsposition West. Etwa 1000 Buren greifen an. 1000 Buren, nur 1000. Bist du sicher? Ist das kein Irrtum? Ich soll ihn von Oberst Hore ausrichten. 1000 Mann greifen von Westen an. Gut, sagte BP. Dann wirst du mit den anderen Jungen von Mafeking an der Stadtmauer entlang radeln und über diesen Befehl geben. Alle verfügbaren Soldaten sofort nach Osten. Aber, sagte der Junge, habe ich richtig verstanden? Nach Osten, sagte BP. Alle nach Osten, schnell, nach Osten. Der Junge warf sich aufs Rad und strampelte davon. BP ritt mit 50 Mann eines ständig in seiner Nähe postierten Trupps zur besonderen Verwendung nach Westen, wo 1000 Buren bereits die Stadtmauer übersprungen und 80 dort postierte Verteidiger gefangen genommen hatten. Als er eintraf, waren sie gerade dabei, die Gefangenen zu entwaffnen. BP schaltete blitzschnell. Er wich mit seinen 50 Reitern zurück, umzingelte die Buren und hielt sie aus Verstecken heraus in Schach. Die britischen Gefangenen drehten nun den Spieß um und entwaffneten ihrerseits die Buren. Gleich darauf kam ein Junge von Mafeking aus einem Fahrrad zu BP gehetzt. Meldung von Verteidigungsposition Ost. Angriff der Buren aus Osten. Offensichtlich Hauptangriff. Mehrere tausend Menschen. Sind unsere Soldaten schon dort? Fragte BP. Ja, alle in Osten konzentriert, sagte der Junge. Die Buren waren geplant. Die Buren hatten geplant, erst einen Scheinangriff mit 1000 Mann von Westen herzuführen, die Verteidigung dort zu konzentrieren und dann den, wie sie meinten, nur noch schwer verteidigten Osten der Stadt zu überrennen. Doch BP hatte den Plan durchschaut und die Verteidigung, gerade wegen des 1000-Mann-Angriffs aus Westen, im Osten konzentriert. So gelang es ihm, den Hauptangriff abzuwehren und die Stadt zu halten. Als BP zu seinem Bungalow zurückkehrte, traf er dort Oberst Hore, der ihn den Kommandeur der 1000 im Westen gefangenen Buren vorführte, einen jungen Mann, schwarzhaarig, schwarzbärtig, groß wie ein Hühner, der sehr niedergeschlagen wirkte. BP blickte den Gefangenen an und traute seinen Augen kaum. Das war Cyril Elloff, der Enkel des Burenpräsidenten Paul Ohm Krüger. Guten Abend, Elof, sagte BP. Sie kommen gerade rechtzeitig zum Abendessen. Nehmen Sie Platz. Der totgesagte Kriegsheld. Zu dieser Zeit galt BP außerhalb Mavekings als toter Mann. Gerüchten nach war er in der Stadt von einem Attentäter heimtückisch erschossen worden. In England erschienen schon einige vorsichtige Nachrufe. Umso größer war die Überraschung, als das Expeditionsheer am Abend des 16. Mai 1900 nach 217 Tagen der Belagerung die Stadt befreite und dort den Kommandanten bei bester Gesundheit antraf. Über schnell hergestellte Telegrafenleitungen gingen Telegramme, der Kriegsberichterstatter in alle Welt und in England brach ein Jubel ohnegleichen aus. Jetzt wurde erst bekannt, dass die ganze Verteidigung auf nichts anderes als auf nackten Bluff aufgebaut war und dass die Buren die Stadt ohne viel Geschick hätten nehmen können. Aber Intelligenz allein hatte Mafeking nicht gerettet. Auch das Herz hatte seinen Anteil an diesen langen, gefährlichen 217 Tagen der Baden-Powell, der Belagerung. Doch der Kommandant der Garnison, Oberst Baden-Powell, hatte Geist und Herz. So der Bericht eines Kriegskorrespondenten. Zeitungen in England brachten Extraausgaben von der Befreiung Mafekings und vom abenteuerlichen Durchhaltevermögen des Stadtkommandanten Baden-Powell. Menschen liefen in englischen Städten auf die Straßen und schrien im Chor seinen Namen. Unter dem Haus seiner Mutter ballten sich jubelnden Menschenmassen. Und Winston Churchill, Kriegsberichterstatter, damals, wie schon erwähnt, wird in Great Contemporaries, damals wie schon, schreiben, in jenen Tagen überstieg Baden-Powell Room in England beinahe alle Beispiele öffentlicher Anerkennung. Die Engländer blickten auf seine Gestalt als auf den längst fälligen Kriegshelden. Selbst jene Leute, die den Krieg keinen Beifall zollen, konnten sich nicht enthalten, die lange, gescheite, zähe Verteidigung von Mafeking gegen eine Belagerungsarmee von gewaltiger Übermacht anzuerkennen. Freilich, auch die Neider ließen sich vernehmen. Glücksritter nannten ihn einige. Ein Offizier, der einfach Glück hat, an dem sonst nicht viel dran ist. Und als bekannt wurde, dass in Mafeking, spaßhalber, ohne Wissen von BP, Briefmarken mit seinem Porträt gedruckt wurden, da gab es Leute, die ihn einen größenwahnsinnigen Prahlhans nannten, einen eitlen Tropf, der sich die Popularität seines Regenten anmaße. Gleichzeitig versuchten viele seiner Gegner, die von BP selbst aus dem Verkehr gezogenen und rar gewordenen Briefmarken zu ergattern und Geschäfte damit zu machen.